ARD.
Eine Technologie selber ist nicht gut oder schlecht.
Wir müssen darauf achten, wie sie benutzt wird. Und deswegen muss es kontrolliert werden.
So this is it, colleagues. These are the rules.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Wir müssen mal wieder über künstliche Intelligenz reden.
Und das Ganze ganz unnerdig. Das Thema betrifft uns nämlich alle, früher oder später zumindest. Die einen sind immer noch komplett fasziniert, die anderen können es vielleicht aber auch schon nicht mehr hören.
Ja, Texte, Bilder, Videos, künstliche Intelligenz erobert immer mehr Bereiche. Von der Videoüberwachung in der Öffentlichkeit bis zur Auswertung von Geodaten.
Ja, und es gibt auch Gefahren. Deshalb hat das Europäische Parlament ein umfassendes KI-Gesetz verabschiedet.
Einige nennen es historisch. Wir schauen uns das erstmal an. Martin Spiller
und Christina Femöbus. Und heute ist Mittwoch, der 13. März. Bevor wir jetzt ganz den Deep Dive machen in dieses Gesetz, lass uns mal auf den aktuellen Stand gucken. Was kann denn die künstliche Intelligenz heute überhaupt schon so?
Ja, brechen wir es mal runter auf den Alltag. Das, was jeder kennt, ist ja die Anwendung ChatGPT. Ein Chatbot, der künstliche Intelligenz einsetzt, um Antworten zu generieren, die natürlich klingen und relevant sein sollen.
Genau, ChatGPT kann Texte schreiben, zusammenfassen und auch den Inhalt eines Videos zum Beispiel resümieren, scheitert dann aber wiederum am Kreuzworträtsel, witzigerweise.
Die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, die haben in ihrem KI-Podcast erzählt, was ChatGPT schon mal empfohlen habe, um die Temperaturen des Fettes in der Bratwanne zu bestimmen. Den Handtest.
Oh Gott.
Du kannst dir vorstellen, was gemeint ist.
Autsch, Autsch, Autsch ist wohl gemeint. Keine gute Idee.
Das ja wenigstens noch offensichtlich ist. Also gefährlicher sind ja Dinge, die nicht so auf den ersten Blick als dumm zu erkennen sind. Das perfekte Getränk, um den Durst zu stellen, da habe es dann ein Rezept gegeben. Und hätte man das ausprobiert, dann hätte man mal eben Chlorgas erzeugt.
Na gut, man kann auch sagen, eine künstliche Intelligenz, die ist ja da, um was zu lernen. Die entwickelt sich mal weiter.
Genau.
Und zwar möglichst kontinuierlich statt
neu trainiert
zu
werden. Nutzt du eigentlich ChatGPT?
Persönlich ging es bei mir nicht über so ein mal ein Gedicht mir schreiben lassen hinaus, aber eine Freundin von mir, die hat sich tatsächlich ihre Bewerbungsunterlagen pimpen lassen von ChatGPT und hat dann am Ende auch den Job gekriegt.
Mittlerweile ist ja der Hype um ChatGPT auch schon wieder ein bisschen abgeflaut. Aber KI, künstliche Intelligenz, ist definitiv mehr als ein Hype. Das Potenzial und die Breite, die KI zu bieten hat, die sind noch gar nicht erkannt.
Das sagt auch Professor Andreas Dengel. Das ist der geschäftsführende Direktor am Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz in Kaiserslautern. Also die Bereiche, die er da meint, sind zum Beispiel im Finanzwesen, um Unregelmäßigkeiten in Buchungssätzen von Banken zu finden, um so Geldwäsche zum Beispiel auch aufzudecken oder auch im medizinischen Bereich, um Wirkstoffe zu testen.
Ja, im Mount Sinai Krankenhaus in New York City zum Beispiel, da werden per KI Ernährungspläne erstellt. Also da gibt es dann eine Software und die erkennt individuell vorhandene Mängel bei der Ernährung. Mängel, nach denen zuvor noch nicht einmal gesucht wurde, erzählt der Krankenhausdirektor.
Wenn du eine sichere Klinikumgebung schaffst, wo Fehlernährung gleich mitbehandelt wird und dadurch eine Wunde schneller heilt, wo ein drohendes Delirium erkannt wird oder die Gefahr, dass ein Patient stürzen könnte, all das macht es für die Patienten besser.
Anderes Beispiel, die Klimaforschung oder der Artenschutz. Auch da hilft die künstliche Intelligenz längst, zum Beispiel auch in Mecklenburg-Vorpommern. Da werden mithilfe von KI Videos zur Meerforelle ausgewertet. Also die KI erkennt die Fische und erfasst sie dann.
Also einfach als Arbeitserleichterung.
Ja, das Ganze geht halt dann auch einfach viel schneller. In der Landwirtschaft, ähnliches Beispiel, da kann man dann gucken, was sich an Lebewesen, an Insekten auf den Feldern so tummelt. Und KI kann natürlich auch RAF-Terroristinnen aufspüren.
Genau, hatten wir ja. Konnten die sich vor 40 Jahren auch nicht träumen lassen. Hätten sie aber besser.
Schöne neue Welt, ja. Ein Bereich, in dem KI längst sehr präsent ist wiederum, ist auch die Filmindustrie. Dort spielten virtuelle Welten, beginnend in Animes oder animierten Dino-Szenen, ja schon ganz lange eine ganz große Rolle.
Und das ist die Frage, wie weit führt der KI-Einsatz? Synchronsprecher? Braucht es eigentlich nicht mehr? Schauspieler? Eigentlich auch nicht.
Ja, Sönke Möhring, der sieht das anders.
Wir müssen ja, wollen ja alle in Lohn und Brot stehen und wir wollen ja alle unseren Beruf ausüben. Insofern bin ich da dem sehr kritisch gegenüber eingestellt. Wenn wir Filme machen, wenn wir sprechen, wenn wir Geschichten erzählen von Menschen, muss das ein Mensch machen. Einfach auch eine Frage der Ethik und Moral.
Am Rande der Berlinale war das, also auch da war KI ein Thema.
Schauspielgewerkschaften fordern jedenfalls klare und verbindliche Regeln für den KI-Einsatz.
Darum ging es ja auch beim Streik in Hollywood vor einiger Zeit. Ein immer größeres Thema wird der Einsatz auf Instagram. Da kann man mit KI schon ganz viel machen. Andere tuschen, die letzte Mini-Falte entfernen oder sowas.
Ja, oder an der Hand von Prinzessin Kate vielleicht rumwerken.
Gutes Beispiel, ja. Wobei es wohl eher klassisch Photoshop war bei ihr. Aber man kann natürlich auch gleich ganze Influencer per KI erzeugen. Virtuelle Influencer. Die können genauso gut vor dem Sonnenuntergang in der Südsee grinsen und viel makellose Haut zeigen.
Und ganz viel teure Produkte auch promoten, natürlich.
Ja, aber ist für den Macher natürlich viel billiger. Da muss keine Person bezahlen.
Es gibt schon Bereiche, wo das alles ziemlich zweifelhaft ist. Zum Beispiel bei von KI geschaffener Kunst. Also wozu soll ich mir überhaupt die Mühe machen und einen Song oder ein Bild noch selbst kreieren? Am Ende kriegt das die KI oft genauso gut hin.
Ja, einiges ist wirklich beängstigend. Dieser Schüler in den USA zum Beispiel.
It's been 6 years and you've done nothing. Not a thing to stop all the shootings that have continued to happen since.
Problem, das hat er nicht gesagt, weil er schon lange tot ist. Er starb nämlich 2018 bei einem Schulmassaker in Parkland, Florida, wurde erschossen. Die Stimme, die wurde per KI erzeugt, so wie die von anderen toten Schülerinnen und Schülern. Ziel der Aktion, Leute sollen diese Messages dann an Abgeordnete schicken, einfach um die aufzurütteln, etwas zu tun.
Gruselig. Das alles zumindest ist noch streitbar. Es gibt aber auch Mahner, also Stimmen, die vor den konkreten Gefahren von KI warnen. Was ist, wenn KI die Stimme beim Telefon zum Beispiel mit einem Callcenter analysiert und dann ungefragt einen Avatar erstellt wird?
Ja, und der dann zum Beispiel für den Enkeltrick benutzt wird, ne? Also wenn die Stimme der Tochter plötzlich bei der Oma anruft und um Geld bittet.
Ja, Enkeltrick 2.0. Mhm. Oder der vermeintliche Chef ruft an, geht auch, und fordert dann Untergebene zum Beispiel zur Überweisung von Geld auf. Wie viele sagen dann einfach nein oder prüfen das überhaupt noch nach?
Ja, hat auf jeden Fall eine andere Wirkung als irgendwelche schlecht gemachten Phishing-Mails.
Ja, und Firmenchefs größerer Unternehmen, von denen gibt es natürlich reichlich Material aus Pressegesprächen oder Sitzungen zum Beispiel.
Also wir reden hier nicht von KI-generiertem Unfug, wie diese tolle Chlorgas-Idee von Fehlern der KI, sondern eben wirklich von gezielter Manipulation, von Kriminalität.
Und diese Manipulation geht eben immer überzeugender. Das muss nicht Kriminalität sein, aber es gibt zum Beispiel KI-erzeugte Videos von Politikern auch, Deepfakes, eine Ricarda Lang erzählt dann da plötzlich, sie würde ja nur Pommes essen und deshalb seien ihr die Kartoffeln der Landwirte gar nicht so wichtig.
Oder kennen Sie den hier?
Annalena labert mich zu. Herr Hofreiter, das ist so ein kranker Brüllfrosch, mit dem würde ich privat nicht mal ein Bier trinken.
Das war natürlich nicht wirklich Robert Habeck, aber nah dran.
Außerdem waren die Kugelschreiber in den Wahlkabinen nicht genormt. Die Spitzen haben sich immer ein paar Zentimeter weggedreht beim Ankreuzen.
Also das FDP-Wahlergebnis lag am Kugelschreiber eigentlich.
Das kann man lustig finden, macht aber Politikwissenschaftlerin Maria Pavelic von der Universität Tübingen dann schon Sorgen. Sie fürchtet,
dass ein gut platzierter Deepfake im Wahlkampf den Ausgang einer demokratischen Wahl verzerren könnte, dass Deepfakes zum Beispiel von Staatsoberhäuptern genutzt werden könnten, um internationale Konflikte auszulösen.
Und Stichwort Wahlen, 2024 ist mit mehr als 70 Wahlen weltweit ein politisch bedeutsames Jahr. Experten und Expertinnen warnen vor gezielten Desinformationskampagnen, bei denen KI-generierte Desinformationen über Multiplikatoren großflächig verbreitet werden.
Gab es schon Beispiele in der Vergangenheit, etwa als in der Slowakei im vergangenen Jahr ein Parteichef erklärte, wie er die Wahl manipulieren werde. War natürlich KI erzeugt. Und in den USA, wo Joe Biden tausenden verblüfften Angerufenen erklärte, sie sollten auf keinen Fall wählen gehen.
Kein Wunder also, dass es da gerade im Hinblick auf die Präsidentschaftswahl im Herbst große Sorgen gibt.
Es geht ja nicht nur um Videos, sondern auch Fotos. Berühmte Beispiele, der Papst als Rapper, also weißt du noch, in diesem fetten schneeweißen Daunenmantel.
Ja, okay, aber auch die Festnahme Donald Trumps ist so ein Beispiel.
Aber wenn zum Beispiel, das ist weniger lustig, wenn zum Beispiel Bilder bombardierter Krankenhäuser im Gazastreifen KI generiert werden, dann ist das gefährlich. Wenn ein einziges Bild dann dazu führt, dass sich prompt ein Mob auf den Straßen versammelt, also echten Straßen, im richtigen Leben dann. Gerade in politisch aufgeladenen Situationen, in Krisengebieten, da werden derartige Dinge dann schnell verteilt, ohne groß überprüft zu werden. Die Leute gucken ja nicht, ne? Was ist die Quelle? Ist das irgendwie von der deutschen Presseagentur überprüft oder so?
Ja, gezielte Desinformation. Also das sind auch immer größere Herausforderungen für die ganzen Dokumentationsabteilungen in den Medien, das dann auch zu erkennen. Also für unsere Arbeit konkret letztlich. Ne? Es gibt auch das Projekt News Polygraph und das ist schon auch kurios. Dabei handelt es sich wieder um eine KI, die Bilder überprüfen soll auf ihre Echtheit.
Es ist irgendwie eine Art Wettlauf. Das sagt auch Holger Hoos von der RWTH Aachen. Immer bessere Fälschung auf der einen Seite und man versucht mit immer besseren Filtern dagegen zu halten, Fake-KI zu entdecken.
Beide werden immer besser. Und welche Art von Technologie da gerade die Oberhand hat, das ist auch für Expertinnen und Experten relativ schwierig abzusehen.
Also quasi ein Katz-und-Maus-Spiel.
Ja, man muss dazu sagen, Fälschungen gab es aber auch schon im analogen Zeitalter. Wir erinnern uns zum Beispiel an die Hitler-Tagebücher im Stern in den 80er Jahren. Nur das Fälschen mit KI ist eben viel, viel leichter geworden.
Also man braucht nicht nur Medienkompetenz, man braucht wohl auch regulatorische Maßnahmen.
Tja, und eine von diesen regulatorischen Maßnahmen wurde jetzt in der EU beschlossen, vom EU-Parlament, um ganz genau zu sein. Es gibt jetzt eben das KI-Gesetz, das heute verabschiedet worden ist.
Ja, und da war dann schon viel gegenseitiges Schulterklopfen in der EU-Welt zu spüren.
So this is it, colleagues. The EU delivered. No ifs, no buts, no later. These are the rules.
Die EU hat geliefert, ohne Wenn und Aber, sagt hier zum Beispiel der rumänische Europaabgeordnete Dragoș Tudorache. Er hat die Verhandlungen für das Parlament jahrelang mit angeführt.
Ähnlich sieht es auch der Verhandlungsführer der Grünen-Fraktion, Sergej Lagodinsky.
Europe is a continent that feels the pulse of history.
All dies zeigt, dass Europa ein Kontinent ist, der auch im digitalen Zeitalter den Puls der Geschichte spürt. Nun brauchen wir als nächstes mehr Investitionen und wir brauchen die Unterstützung der KI-Technologie Made in Europe. Das ist die nächste Herausforderung. Und ja, wir nehmen sie an.
Ja, wir hören immer wieder historisch rund um dieses Regelwerk. An Selbstbeweihräucherung mangelt es also nicht. Was steht denn nun konkret aber drin in dem Gesetz, das es so historisch macht?
Ja, also so für uns als Verbraucherinnen und Verbraucher gibt es auf jeden Fall interessante neue Regelungen. Texte, Videos, Bilder, die auf Instagram oder Social Media im Allgemeinen kursieren, die müssen ganz klar gekennzeichnet werden, sollten sie in irgendeiner Form bearbeitet worden sein.
Also da geht es jetzt nicht um Prinzessin Kate, wir hatten das Thema schon, die gerade in den Schlagzeilen ist mit ihrem Familienfoto.
Ja, genau, es geht um richtige Deepfakes, also wenn Menschen künstlich in irgendein Bild reinmontiert werden. Also Beispiel, keine Ahnung, wenn ich ein Foto von dir dann Rodeo reitend auf Hawaii poste, dann muss ich das dazu schreiben, dass das ein Foto oder dass dieses Foto eine nicht reale Situation wiedergibt und mit einer KI hergestellt worden ist.
Würde man sonst ja auch denken.
Ja. Du hast damit vielleicht weniger Probleme, aber gerade Promis haben da ja öfter diese Thematik bei sich und werden durch Deepfakes diskreditiert.
Für den Verbraucher relevant ist aber auch, dass das sogenannte Social Scoring verboten wird. Das ist KI-basiert. Dabei können Unternehmen das Verhalten von Einzelpersonen wie uns analysieren, bewerten. Also zum Beispiel unsere Herkunft, unsere sexuelle Orientierung, unsere religiösen Überzeugungen, unsere Hautfarbe.
Ja, ist schon verrückt. Damit kannst du jeden von uns in bestimmte Verhaltenskategorien letztlich einteilen. Und das heißt, auf der Basis dieser Infos könnten Unternehmen auch Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel, ob du einen Kredit bekommst.
Ja, oder die Versicherungsprämie berechnen. Oder es gibt Werbung in nie gekanntem Ausmaß, was die Personalisierung angeht. In China wird Social Scoring allerdings auch genutzt als Überwachungsmaßnahme. Vielleicht nicht ganz so überraschend. Das ist jetzt also in der EU immerhin mit dem AI Act verboten.
Wenn du schon das Thema Überwachung anschneidest, ne? Gerade das war einer der Knackpunkte in den Verhandlungen für das Gesetz. Letztlich geht es ja um die Frage, inwieweit darf KI eingesetzt werden, um Menschen im öffentlichen Raum zu überwachen? Wo hört also Sicherheit auf und fängt Massenüberwachung an? Da gab es erstmal keine einheitliche Meinung in der EU.
Ja, das kam ja auch bei der erwähnten Verhandlung nach Daniela Klette ganz stark auf, wo sich ja alle gefragt haben, warum ein Podcast schneller die mutmaßliche RAF-Terroristin via KI ausfindig machen konnte als Strafbehörden.
Die EU hat sich letztlich auf Folgendes geeinigt. Einfach so anlasslos im öffentlichen Raum mit einer KI-Gesichtserkennung Menschen überwachen, das geht nicht. Heißt, die Polizei und auch andere Sicherheitsbehörden brauchen da erstmal einen Richter oder eine Behörde, die das explizit veranlasst. Und das geht dann eben nur bei einem Verdacht auf eine schwere Straftat oder bei akuter Terrorgefahr oder sowas. Aufgezeichnetes biometrisches Material darf da noch ein bisschen weitgehender zur Fahndung genutzt werden, aber ansonsten wird es grundsätzlich schon relativ eingeschränkt, die Überwachung.
Wo hört ein nachvollziehbares Sicherheitsbedürfnis auf und wo fängt eben Massenüberwachung an? Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Und richtig einig war man sich in der EU erstmal lange gar nicht über diese Frage.
Das ganze KI-Gesetz ist gewissermaßen auch ein Work in Progress, könnte man sagen. Das findet zumindest Katrin Schmidt. Sie ist Korrespondentin für die ARD in Brüssel.
Das ist im Prinzip das Leitmotiv des gesamten KI-Gesetzes Made in Europe. Es versucht eben Leitplanken zu erstellen für den Umgang mit künstlicher Intelligenz, ohne dass jemand genau wüsste, wie groß diese Herausforderung wirklich ganz konkret wird. Aber es ist eben der Versuch, eine Balance zu finden zwischen Kontrolle über die Technik und dem Ausschöpfen der Potenziale unter Berücksichtigung, wenn man so will, europäischer Werte und den Grundrechten der Bürgerinnen und Bürger. Also ja, wirklich ein großer Spagat.
Also es wurden auf jeden Fall gewisse Grundstandards geschaffen. Und man darf ja nicht vergessen, als das Ganze auf den Weg gebracht wurde, da gab es noch gar kein Chat-GPT. Da hat niemand drüber gesprochen. Und dann plötzlich knallte das rein. Und da hat dann das Europäische Parlament doch nochmal Druck gemacht und hat weitere Sachen ins Gesetz schreiben lassen. Zum Beispiel, mit was für Daten eigentlich diese Modelle gefüttert werden, dass das transparent gemacht werden muss.
Genau. Und Kritikerinnen und Kritiker, die sagen jetzt eben, boah, das ist viel zu viel Regulierei.
Wahrscheinlich von Seiten der Industrie, oder? Hm. Stichwort Innovationskiller oder so.
Ja klar, da fürchten manche, dass Startups gar nicht mehr zu Potte kommen vor Regulierungswut von Seiten der EU und lauter Mindeststandardregeln. Unter anderem deswegen war aber auch die deutsche Bundesregierung eher skeptisch unterwegs. Die fürchtet zum Beispiel um das deutsche Startup Aleph Alpha.
Allerdings gelten die Regeln natürlich für alle Startups, auch außerhalb der EU.
Ja, aber trotzdem haben Unternehmen hierzulande schon einen Nachteil. Das sagt Daniel Abou. Deutschlandfunk-Korrespondentin Caroline Bohn hat mit ihm gesprochen. Er ist der Geschäftsführer vom KI-Bundesverband. Das ist ein Zusammenschluss von 400 deutschen KI-Unternehmen. Und Abou sagt eben, er könne zwar mit dem Kompromiss leben, aber...
Die amerikanischen Tech-Konzerne werden mit jeder Art von Regulierung klarkommen, weil sie können einfach Geld auf das Problem werfen. Das kann ein Start-up in Berlin, in Köln, in Heilbronn, kann das nicht. Und das muss man schon sehen, wie der Act implementiert wird und wie viele Kosten dann auf Startups und Scale-Ups aus Deutschland oder aus ganz Europa zukommen.
Macht ja auch irgendwie Sinn. Also so Big Player wie Google, Microsoft, Amazon, die stellen halt mal einfach ein komplett neues Team aus Entwicklern, Anwälten und Managern ein und lassen sich dann flugs mal direkt ein neues Compliance-Paket basteln, das eben den EU-Regeln auch entspricht.
Tja, das steht also im Gesetz drin. Jetzt können wir uns ja trotzdem mal fragen, also ist das Gesetz tatsächlich der große Wurf oder eher nicht so?
Ist ja letztlich sowas wie die Quadratur des Kreises, Pionierarbeit, die da geleistet worden ist, aber natürlich nur einen Anfang darstellt. Philipp Hacker hat an dem Gesetz als Experte mitgewirkt. Der ist Professor für Recht und Ethik der digitalen Gesellschaft an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Es ist letztlich ein Kompromiss, sagt Philipp Hacker im Gespräch mit dem NDR und erklärt am Beispiel des Themas biometrische Daten, warum.
Man hat die wesentlichen Punkte adressiert, aber jeweils nicht wirklich in vollständig zufriedenstellender Weise. Biometrische Überwachung, das ist etwas, was in Angriff genommen wurde. Da gibt es jetzt gewisse Mindeststandards, aber die gehen ehrlich gesagt meiner Ansicht nach und nach Ansicht auch vieler Zivilrechtsorganisationen nicht weit genug. Zum Beispiel haben wir nur sehr schwache Vorgaben, was die nachträgliche Überwachung anbelangt. Wenn man also Videomaterial im Nachhinein auswertet, da ist sehr viel möglich und damit kann natürlich eine ganze Menge Schindluder getrieben werden. Insbesondere, wenn wir hier an Staaten denken, etwa zum Beispiel Ungarn in der EU, die ja deutliche Rückschritte im Bereich der Rechtsstaatlichkeit aufweisen. Da kann man dann zum Beispiel vermuten, dass das eingesetzt werden kann, um Opposition auszuwählen. zu leuchten.
Wir können also festhalten, das Thema KI ist enorm groß, es ist enorm komplex und überhaupt auch enorm schnelllebig. Gerade bei Technik und Innovation ist das ja immer wieder ein Thema. Die Entwicklung geht rasend schnell voran. Siehe nur ChatGPT und der plötzliche Hype drumherum. Und da muss so ein europäisches Parlament tatsächlich aufpassen, dass es nicht hinterherhängt mit eventuellen Nachbesserungen.
Und dann gibt es noch viele andere Regulierungen, die ins Thema natürlich auch reingreifen. Das Datenschutzrecht, Haftungsrecht, Medizinprodukterecht und so weiter macht es kleineren Unternehmen natürlich nicht leicht, da irgendwie durchzusteigen.
Ja, da sind wir wieder beim Thema Innovationsbremse. Ich drücke jetzt aber auch mal auf die Bremse mit unserem Gesprächsfluss hier. Unsere Zeit ist nämlich schon wieder rum. Hier bei den News Junkies. An dieser Stelle sei aber noch ein Podcast empfohlen, und zwar Stadt, Land, Mensch. Ein recht neuer Podcast, der kommt immer mittwochs raus, und das Ziel ist, vor Ort sein und Menschen zuzuhören.
Und nicht Avataren.
Genau, echte Personen, absolut kein Deepfake. Jeden Mittwoch in der ARD Audiothek.
Wo ihr auch uns immer findet, die News Junkies, jeden Werktag. Insofern auch morgen wieder. Wir freuen uns.
Tschüss und auf bald, sagen Christina Fee Möbus
und Martin Spiller.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.